Philipperbrief, es ist im 4. Kapitel in Vers 6, ein Wort, wo der Geist Gottes durch Paulus spricht. Und ich weiß nicht, was der Name Paulus bei euch auslöst. So, wenn ich an diesen Namen denke, denke ich irgendwie, das ist ja so eine Powermaschine. Es ist nicht zu fassen, was ihm alles widerfährt. Schiffbruch, Widerstand, Anfeindungen. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, diesen Kerl, den haut einfach nichts um, der marschiert. Und diese Berufung, die er hat, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu bringen, davon lässt er sich nicht abbringen. Und auf der einen Seite merkt man, wenn man es auf die Lebensführungen gibt, da gibt es viele Herausforderungen, aber der Herr hat ihm auch hindurch geholfen. Und nun, in diesem Philipperbrief, da ist er an einem Punkt, wo er feststellen muss, ja, der Herr ist mächtig und er allein ist der Allmächtige, aber das heißt nicht, dass es keine anderen Mächte auf dieser Welt auch gibt. Und so hat ihn die römische Staatsmacht am Wickel. Und sie haben ihn in eine Zelle weggesperrt. Und damit ist der Aktionsradius extrem eingeschränkt. Und er ist so ein Mensch, das ist Paulus, der hat einen Drang, der will auch für den Herrn was wirken und dementsprechend seiner Berufung auch agieren und handeln. Aber plötzlich ist man an einer Lebensführung, es geht einfach nicht mehr. Jetzt ist die Inhaftierung, die Einknastelei vielleicht nicht der Lebensbezug, der für uns der naheliegendste Punkt ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in der Gemeinde, wir haben ältere und jüngere Geschwister, ihr Radius wurde auch eingegrenzt durch Krankheiten. Manche kommen nicht mehr aus dem Haus und manche kommen auch nicht mehr aus dem Bett. Und wir haben die Erfahrung gemacht, manchmal, man betet füreinander und es bessert sich und der Radius weitet sich. Aber wir stellen auch fest, es ist manchmal so und manchmal bleibt es einfach, wie es ist. Und die Frage ist, in diesen Situationen, und Paulus ist hier in einer, wo man feststellt, da scheint sich jetzt erstmal nichts zu ändern. Wie ist einem da zumute? Wie reagiert man? Was kann man dann im Auftrag Gottes auch anderen noch weitergeben? Und zwar der Hintergrund, bevor ich euch dieses Wort gleich lese, im Philipperbrief, im 4. Kapitel, dieser Paulus, der merkt, jetzt kann ich eigentlich selber nicht mehr viel machen. Er bekommt viele Informationen. Die Gemeinde berichtet ihm, dass sie ungeheuer viel Widerstand in Philippi erfahren. Der Ort ist aufgebracht und gegen die Christen wird gehetzt. Und ihm kommen Informationen, dass einige Mitarbeiter sagen, jetzt lass doch mal den Paulus in seiner Zelle predigen. Das können wir auch, das kriegen wir sogar besser hin. Und dann stellt er fest, da ist eine Gemeinde, es ist ja Familie, ihre Namen, die sind geschrieben im Buch des Lebens. Aber die haben manche Fragen, da ist richtig Zoff in der Hütte. Und dann kriegt er Informationen über einen Epaphroditus, er ist krank. Und obwohl sie miteinander einfach auch Erfahrungen der Heilung gemacht haben, da tut sich gerade nichts. Und sie müssen ihm auch sagen, eigentlich von Herzen würden wir dir gern helfen. Aber momentan, wir wollen, aber wir können nicht. Das ist so ein bisschen die Situation. Wie gesagt, ich vermute mal, wahrscheinlich ist die Gefängnissituation nicht unbedingt die, die uns gerade bewegt. Aber Herausforderungen der Lebensführung, Eingrenzung im Rhythmus dessen, was man tun kann, könnte ich mir vorstellen, dass das Erfahrungen sind, mit denen man persönlich in der Familie als Gemeinde auch zu tun hat. Und nun lese ich euch den Rat, den Paulus gibt, den Gemeinden oder der Gemeinde in Philippi. Er sorgt sich weniger um sich selber, aber er hat ein Wort für sie. Und das heißt in Philipper 4, Vers 6, und das ist seine Antwort, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist das Wort für solche Situationen, was er hat. An seine Geschwister und die Familie Gottes hinein. Da gibt es manches, das nimmt dann in Beschlag und es beschäftigt einen. Aber wir haben eine Option. Wir können in Verbindung treten mit dem, der Dinge wenden kann. Und wenn wir das in guter Weise zusammenbringen, dann könnte es sein, dass plötzlich der Dank auch wieder unsere Herzen erfüllt. Und wie das vonstatten geht, das möchte ich heute Morgen von diesem Wort her mit euch nochmal ganz praktisch durchdenken. Bevor ich es tue, möchte ich nochmal beten und ich denke, wir bleiben sitzen. Lieber großer Herr, wir wollen dir danken. Wir haben dein Wort und damit hast du dich festgelegt und das ändert sich auch nicht. Du stehst zu deinem Wort und als Signal hast du uns jetzt die Bibel gegeben. Es ist ein altes Buch und wir haben ein altes Wort und die Situation ist ganz anders als die heutige Zeit. Aber es ist eben dein Wort und damit ist es ein lebendiges und ein ewiges Wort. Und nun bitten wir dich, dass dein beständiges Wort uns heute zeigt, wie können wir in all den Herausforderungen standhalten und zuversichtlich einfach unseren Weg weitergehen. Und auch wenn wir manchmal gar nicht gehen können, sondern nur noch innerlich mit dir unterwegs sein können. Und so bitten wir dich jetzt, dass du durch dieses Wort wieder zu uns redest. Mach uns empfänglich dafür und lass es uns recht erfassen. Danke. Amen. Wie kommt es, dass jemand in so Situationen jetzt einfach sagen kann, sorgt euch um nichts. Es ist genügend Grund zur Sorge eigentlich da. Und die Antwort, vielleicht liegt sie darin, dass Paulus eine ganz einfache Grundhaltung hat, eine Grunderfahrung. Und wo für uns dann vielleicht auch die Herausforderung ist, dass wir uns genauso darauf auch einlassen. Am Ende von Vers 5, da heißt es ganz kurz und prägnant hier, der Herr ist nahe. Das ist ein Grundpfeiler. Und weil Paulus das für sich so erkannt und erfahren hat, der Herr ist nahe, aufgrund von dieser Aussage wagt er auch die Empfehlung, die ich euch vorgelesen habe. Die Frage ist aber, was heißt es, dass der Herr nahe ist? Und bei Paulus hat dieser Ausdruck, der heißt nahe, er hat zwei unterschiedliche Aspekte, die man unterscheiden muss, die man aber nicht trennen kann und die beide absolut wahr sind. Der Herr ist nahe ist für Paulus eine absolute Gegenwartsaussage. Er weiß, ich bin da in meiner Zelle und da habe ich einsame Stunden. Aber ich bin, auch wenn ich mich jetzt hier einsam empfinde und von der Familie getrennt bin, der Herr ist nahe, das heißt, ich bin nicht allein. Und das ist eine Grundüberzeugung, aufgrund von dieser Aussage, dieser Erkenntnis, weil der Herr Jesus nahe ist und in seinem Herzen wohnt, macht er Aussagen, die auch andere ermutigen können. Aber dieser Satz, der Herr ist nahe, hat noch eine andere Komponente. Der eine ist der Aspekt, schon jetzt ist Jesus da, in meinem Herzen. Aber noch nicht ist er so da, wie er sich einmal offenbaren wird. Und in dem Sinne hat Paulus zwei Komponenten. Er ist sich absolut sicher, ich bin jetzt nicht alleine. Der Herr Jesus lässt mich jetzt nicht im Stich. Aber hier gibt es viele Widrigkeiten, da sind wir als Menschen überfordert, da kommen wir nicht dran. Und deshalb hat er aber auch einen Blick nach vorne, nämlich noch nicht wird Jesus mit einem Streich immer alles heile machen und ordnen. Aber diese Zeit kommt auch. Und der Herr ist nahe, heißt, er ist mir so nahe, dass er jetzt schon da ist und er kommt mir immer näher. Das heißt, wenn er nach vorne blickt, hat er eine Erwartung. Nicht der Weltuntergang kommt. Davor kommt die Wiederkunft Jesu und das heißt, Jesus kommt ihm entgegen. Das ist die Aussage, die für Christen gilt. Der Christus ist nahe. Das heißt, er ist jetzt schon da, aber das ist oft in meinem Herzen noch in einer verborgenen Hülle, in einer verborgenen Form. Aber das ist nicht nichts. Und der Herr ist nahe, heißt auch, es kommt was enorm Herrliches, Unbeschreibliches. In den Liedern kam es auch zum Ausdruck. Und was macht diese Grundhaltung? Geschwister, das ist für Paulus jetzt nicht nackte, trockene Theologie. Das ist ein Fundament, auf dem er ruht. Weil der Herr nahe ist, kann er drei Dinge sagen. Und das Erste, was er sagt, ist dann in Vers 6, sorgt euch um nichts. Oder die griechische Form, wenn man das versucht auch zu übersetzen, ist es eine Aufforderung, die dahingehend vielleicht auch im Deutschen wiedergegeben kann, hört bitte auf damit. Was er damit nicht sagt, dass man sich um die Dinge nicht kümmern soll. Aber ich sage es mal ganz einfach. Weil der Herr nahe ist, ist ihm klar, Sorgen, das ist doch ein Gottding. Das Sorgen, das ist Gottes Arbeit. Und aus diesem Grunde lebt er in der Fürsorge Gottes. Das beißt sich vielleicht manchmal mit eigenen Vorstellungen, aber der entscheidende Punkt ist, wer bin ich? Und da ist Paulus klar, er ist ein Geschöpf, der Schöpfer ist jemand anders. Ich bin ein Nachfolger des Christus, der Herr ist jemand anders. Und aus diesem Grund hat Paulus eines verinnerlicht. Sorgen, dass man es überblickt, dass man nach den Dingen so schauen kann, dass sie auch gelingen und dass sie sich zusammenfügen. Das ist etwas, wenn der Mensch das versucht, dann geht er unter. Er schafft es nicht. Und aus diesem Grund weiß Paulus, ich bin in der Fürsorge Gottes und ich bin in der Seelsorge Gottes. Und aus diesem Grund kommt jetzt dieser schlichte Aspekt. Hört auf damit, euch mit etwas zu beschäftigen. Ladet euch nicht Unnötiges auf. Das ist diese Kernbotschaft. Die Herausforderung für die Gemeinde in Philippi ist vielfältig. Und er sagt, verliert einen Aspekt nicht. Lasst es konkret sein. Der Herr ist nahe und das heißt nicht, dass ihr alle Antworten habt, aber dass ihr alle Hoffnung habt. Und das gilt es im Kleinen durchzubuchstabieren. Und aus diesem Grunde geschieht etwas ganz Einfaches. Legt es dem Herrn immer wieder hin. Ich bin ein bisschen ein Freund von Martin Luther in dem Sinne, dass ich sage, das ist so ein Mensch, der war berühmt und berüchtigt für seine kernigen Aussagen. Er ist nicht so der systematische Theologe, deshalb findet man bei ihm auch viel Widersprüchliches, weil er seine Sätze schnell hinaushaut. Aber ich habe bei ihm folgenden Satz gelernt, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Dass die Vögel der Sorge und des Kümmers über uns kreisen und schweben, das kann man nicht verhindern. Aber Luther sagt, aber dass sie sich einnisten bei dir. Meine Frisur ist schon seit Jahrzehnten stabil, auch als junger Mensch. Und wenn ich so in die erste Reihe gucke, da sehe ich auch junge Männer und die haben volle Haarpracht. Und in eurem Alter habe ich den Herrn auch oft gefragt, Herr, warum nicht? Habe ich nicht auch so ein schönes Haupthaar, sondern einfach so eine stabile Frisur? Damit ist der Wiedererkennungswert auch extrem hoch. Egal, wo ich hinkomme, wer mich mal gesehen hat, erinnert sich meistens daran. Ja, mittlerweile habe ich es gelernt, dank Martin Luther. Ich bin einfach vorbereitet, gell, dass die Vögel und sonstige Sorgen sich nicht einnisten. Ich sage es jetzt ein bisschen spaßhaft, aber was ich durch diese Geschichte so ein bisschen nahebringen will, gell, manchmal man hat auch etwas, es schlägt im eigenen Leben auf. Man denkt, warum ist bei mir so nicht so schön wie bei den anderen? Man darf lernen, ich bin in der ganz individuellen Fürsorge und Seelsorge Gottes. Und aus diesem Grunde ist es manchmal ganz gut, sich nicht zu viel vergleichen, sondern einfach bleiben und darin wieder sagen, Herr, zeig mir doch in irgendeiner Art und Weise, welcher Sinn steckt jetzt einfach auch darin. Und mal bei einem Grundvertrauen bleiben, das wird schon seinen Sinn haben. Als ich geheiratet habe, wir haben unseren Trauspruch, 1. Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zufallen. In dem Sinne glaube ich nicht an die Zufälle, aber ich bin davon überzeugt, es gibt einen Zufall. Und der heißt einfach, dass ich darin ruhen kann. Der Herr hat etwas vor und wenn ich mich darauf ausrichte, dann wird sich der Rest dann auch fügen. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, gell? Manche biblischen Wahrheiten, die hat man schon verinnerlicht, aber die sind nicht immer präsent. Und aus diesem Grund habe ich Folgendes gemacht, Matthäus 6, 33. Mein Handy hat so schöne Klingeltöne. Und jetzt ist das Schöne, ich habe extra einen Trauspruch rausgesucht, wo die ersten Zahlen, die Kapitelangabe nicht so klein ist, weil dann kann ich sagen, 6.33, morgens 6.33 Uhr, mein Handy hat einen Klingelton. Jeden Tag piept es um 6.33 und dann leuchtet mein Handy auf und da steht ganz schlicht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich weiß das. Da könnt ihr mich auch rütteln und fragen, auch den Trauspruch kann ich rauf und runter sagen. Aber ich habe auch gemerkt, es gibt manche Wahrheiten, ich muss mich laufend daran erinnern lassen, dass diese Wahrheit der Schrift, es reicht mir nicht, dass ich davon nur überzeugt bin oder die lehrmäßig sagen kann, das muss im Alltag durchbuchstabiert werden. Also ich habe gemerkt, ich muss mich an manche biblischen Wahrheiten permanent erinnern lassen. Und das ist die sinnvolle Funktion eines Handys. 6.33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Bevor ich mich ins Gewühle stürze, lasse ich mich da jeden Tag wieder neu daran erinnern. Außer montags, da haben wir so ein Online-Gebet in der Gemeinde, da übernimmt es jemand anders und spricht mir morgens gleich schon auch ein schönes Wort Gottes zu, was mir dann hängen bleibt. Sorgen. Ja, es gibt vieles, über das wir uns Gedanken machen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass unsere Gedanken zum Herrn hinwandern. Und deshalb sagt Paulus, hört doch bitte auf damit. Ich habe einen anderen Vorschlag, wie ihr aus dem Schlamassel rauskommt. Und deshalb der zweite Aspekt aus diesem Wort. Sorgt euch um nichts. Und jetzt kommt sein zweiter Aspekt. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Und aus diesem Grund sagt Paulus, in allem. Egal worum es geht, entscheidend ist, mach ein Gebet raus. Und aus einem ganz einfachen Grund zuerst mal, dass derjenige, der kann, der Dinge verändern kann, dass der wieder neu hineinkommt. Und bleib da dabei. Und lass dich darauf auch immer wieder ein. Und auch das scheint mir ein Aspekt zu sein, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe gemerkt, in mir gibt es etwas, das redet pausenlos. Und das ist nicht automatisch die Stimme Gottes, sondern das ist zuerst mal meine eigene Seele. Und die erinnert mich auch laufend an manche Sorgen. Und manchmal, da überlegt man sich ja morgen schon, gell, schlage ich die Decke überhaupt zurück und setze meinen Fuß auf den Boden, weil, oh weh, was kommt da alles? Und hier haben wir das Wort Gottes, wo Paulus sagt, aus diesem Grunde ist wichtig, lass nicht nur die Stimmen, die in dir sind, auch die Sorgenstimmen, dass die erschallen. Jetzt sage ich es mal einfach, sondern setz etwas dagegen. Und nicht Durchhalteparolen, nicht deine eigenen Weisheiten, sondern eventuell an manchen Punkten einfach mal setz ein mit einer Ratlosigkeit, aber fang an selber zu reden und zwar zum Herrn. Und das öffnet dann, dass vielleicht die Stimme Gottes und manche Verheißung Gottes in diesem Moment wieder ganz neu aufschlägt. Auch ein ganz einfacher, praktischer Schritt, den man gehen kann. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen. Das ist eine Einladung, das ist die Antwort, die Paulus sagt. Wenn du dich sorgst, dann bist du derjenige, der kämpft, dann liegt die Last bei dir. Aus diesem Grund fang an zu bitten und das ist der Modus Gott gegenüber. Du kannst ihm nicht vorschreiben und ihm diktieren. Du bist ein Geschöpf, er ist der Schöpfer. Aber du darfst dich an ihn wenden und mach das. Und Paulus hat jetzt die zwei Komponenten, Gebet und Flehen. Im Gebet, da ist so ein Stück weit, dass ich akzeptiere, wer ist Gott, ich bin es eben nicht. Das ist ja eine ganz befreiende Erkenntnis. Und beim Flehen kommen auch die anderen mit hinzu, die anliegen. Eine Schwester bei uns in der Gemeinde, muss allerdings dazu sagen, es gibt nur Männer, außer ihr nur Männer in der Familie. Und aus diesem Grund hat diese liebe Schwester, sie ist schon jetzt mittlerweile im Bereich der 70er oder Ende 70, eine Strategie im Laufe ihres Lebens entwickelt, funktioniert jetzt vor allem gut bei Männern. Wichtige Nachrichten und Botschaften kommen an die Kühlschranktür. Es ist auch irgendwie ja verlockend, gell? Wenn man da davor steht, aufmacht, das Licht geht an. Also ich weiß nicht, als Mann, da kannst du nicht widerstehen. So freundlich, gell? Wenn das Licht auch alles ausleuchtet, da musst du zugreifen. Aber in dem Sinne gibt es einen Drang dahin. Und wenn wir beim Gebetsfrühstück waren und man zu ihrem Kühlschrank ging, dann hing da ein ganz wegweisendes Wort. Und das lautete, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Corrie ten Boom. Und so ist es dann irgendwann auch mir aufgefallen, weil wenn man in die Küche kommt, der Kühlschrank ist verlockend. Und das ist eine entscheidende Botschaft. Deshalb sagt Paulus, bittet, Mut ist Angst, die gebetet hat. Manche Dinge einfach tun, anhalten tun, dranbleiben und dann sich überraschen lassen, welche Wirkung der Herr ganz neu wieder dadurch schenkt. Wenn ich sage, wir sollen bitten und beten, wahrscheinlich keine neue Aufforderung und da denkt er auch, deshalb bin ich heute Morgen eigentlich nicht gekommen, um mich daran erinnern zu lassen. Ja, doch, vielleicht schon. Indem wir ehrlich durchgehen, wann bleiben wir einfach vorne hängen, dass wir aus dem Sorgen nicht rauskommen. Der Geist Gottes sagt uns durch Paulus, ja, indem du bittest, mach's mit Gebet und Flehen. Sei dir bewusst, an wen du dich endest und dann im Flehen nimm auch die anderen mit hinein. Und dann tut der Herr auch etwas. Geht's so einfach? Paulus sagt, ja, ein Aspekt kommt noch hinzu, weil den habe ich gerade unterschlagen. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und das ist der dritte Aspekt. Sorgen? Nein. Bitten? Ja. In welcher Form? Und jetzt sagt Paulus hier, und es ist ja für uns das Wort Gottes, mit Danksagung. Wir sind am BSK, am Bibelstudienkolleg, gut im Flehen, glaube ich. Mehr Studierende, mehr finanzielle Mittel, mehr Dozenten. Und ich könnte die Liste austappen, weil man merkt, überall ist Mangel. Aber wir haben eines auch gelernt. Ja, wir dürfen um mehr beten. Aber es ist ja nicht so, dass es keine Studierende am Bibelstudienkolleg gibt. Es ist nicht so, dass wir keine finanziellen Mittel hätten. Es ist auch nicht so, dass wir keine Mitarbeiter hätten und jetzt könnte ich es weitermachen. Und dann sagt Paulus, ja, die Stoßrichtung für euer Flehen ist, verliert aber bitte nicht aus dem Blick, was der Herr schon getan hat. Und aus diesem Grund kommt der Aspekt des Dankens hinzu, dass man auch sagt, da ist doch was da. Am Bibelstudienkolleg gibt es Studierende. Und es gibt auch finanzielle Mittel und die müssen nach dem Willen Gottes verwaltet und eingesetzt und gebraucht werden. Und Mitarbeiter auch. Ich habe manchmal den Eindruck, auch in der Gemeinde, gell, wir sehen, wo es überall noch klemmt und wo man sich einbringen muss. Und irgendwann ist so dieser Drive da, wir brauchen mehr. Ja, wenn die Dinge gut sind, sie wachsen auch. Aber sie wachsen, glaube ich, dann, wenn auch eine tiefe Dankbarkeit da ist für das, was der Herr schon geschenkt hat. Und wenn uns nicht mal das gelingt. Ich habe den Eindruck, das ist manchmal der Grund, dass er sagt, warum soll ich noch was drauflegen? Sondern sie nehmen ja das, was ich ihnen gebe, als Selbstverständlichkeit. Und unter Umständen rühmt man sich schnell damit. Und damit wir an diese Spur nicht kommen, sagt Paulus, nehmt doch bitte einfach auch dankbar an. Und manchmal hat eine Gemeinde ja auch schwierige Zeiten. Und man kämpft sich durch manche Dinge durch. Und auch in der Familie. Es gibt schon auch viele Herausforderungen in der Erziehung und wo auch immer. Aber es ist, glaube ich, auch ein Gottesgeschenk, wenn wir wieder dahin kommen, dass wir sagen, ja, manchmal ist es vielleicht aber auch schlicht und ergreifend gut, dass jemand da ist, an dem ich mich überhaupt reiben kann. Auch wenn manchmal der Moment man am liebsten alleine ist. Aber so funktioniert es auch nicht. Sorgen. Wir haben ein Wort Gottes gehört, was uns daran erinnert, hey, lass Gott sorgen. Er ist der bessere Sorger. Und wir dürfen merken, wir sind in seiner Fürsorge und in seiner Seelsorge. Ja, er sieht uns. Es wurde in den Liedern vorhin kam das gut zum Ausdruck. Weil Gott uns sieht, wir bitten ihn, nicht uns, Und wir schauen nicht auf unsere Kräfte und was wir reißen können, sondern ja, es ist ein Ausdruck des Glaubens, dass wir uns an ihn wenden und ihn bitten. Ein Vertrauensausdruck. Und wir tun es auf der Basis dessen, was er schon geschenkt hat. Und es ist nicht nichts. Und wenn wir das tun, wo führt es hin? Und da möchte ich die Predigt schließen und lese euch nochmal einen Vers. Es ist einfach der Vers 7. In Vers 5, der Herr ist nahe. Daraus ergibt sich, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wenn wir es tun, welche Verheißung haben wir? Und jetzt kommt der Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Merkt ihr, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Herr uns nahe ist. Und wer hier ist und sagt, ja, irgendwie habe ich den Eindruck zwischen mir und Jesus, da hat sich schon eine Distanz aufgebaut. Vielleicht hast du heute den Weg gehört, wie sich's wieder ändern kann. Hör auf, dich zu sorgen. Besprich's neu mit ihm. Aber indem du das tust, bitte ihn bitte auch, dass er dir die Augen öffnet, dass wir wieder sehen, was schon da ist. Und sobald wir sehen, es ist was da, merken wir, der Herr wirkt und handelt doch in unserem Leben. Nur manchmal sind wir blind dafür geworden. Und wenn wir da sind, dann gibt es eine Wirkung des Wortes, die können wir nicht machen, die wird sich aber einstellen, weil eben Gott Gott ist. Dass uns der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Tja, das war's, was ich mit euch teilen wollte. Und vielleicht ist die Antwort, warum du heute hier bist, du hast viele gute Botschaften schon gehört, durch die Lieder, durch die Textlesung. Vielleicht war auch jetzt was dabei. Ich beende, indem ich nochmal bete. Lieber großer Herr, wir hatten dich gebeten, dass du unsere Herzen empfänglich machst. Und deshalb wollen wir dich jetzt nochmal bitten, dass das, was gut war und was in deinem Sinnen ist, dass du es jetzt auch schützt in unseren Herzen und dass du unser Herz wieder neu füllst, auch mit deiner Gegenwart. Wir wollen dir einfach von Herzen danken, dass wir merken, ja, das Sorgen ist zu viel für uns. Deshalb dürfen wir bitten und flehen und das tun wir in unseren Gebeten. Und wir bitten dich jetzt, öffne unsere Augen, dass wir sehen, was du schon getan hast. Dass wir auch wieder ins Danken kommen. Und dann fügt sich von dir her der Rest wieder. Und so wollen wir dir einfach danken, Herr, dass du weißt, was wir brauchen. Wir dürfen es mit dir teilen, dich bitten und auch darauf vertrauen. Du hörst nicht nur gut zu, du reagierst und handelst. Danke, dass du so gütig bist und dass du dich so gut um uns sorgst. Schenk uns die Geduld, die wir auch brauchen, um jetzt deine Reaktion nicht nur erwarten, sondern eben auch abwarten zu können. Danke. Amen.